Ja, das Alte und das Neue Testament sind miteinander verwoben und verflochten. Das sieht man hier jetzt schlecht. Eigentlich sollte man sehen, es ist zu hell. Ihr seht vielleicht ganz leicht diese Bögen, die so ganz fein sind. Aber ja, unten sind die Kapitel, wie das Alte mit dem Neuen Testament verwoben ist. Aber ja, ich kann es jetzt nicht ändern, es ist halt so. Viele Prophezeiungen des Alten Testaments weisen auf ihre spätere Erfüllung im Neuen Testament hin, und zwar im Detail. Und andersrum bezieht sich das Neue Testament ganz, ganz oft auf das Alte. Da heißt es dann zum Beispiel, da wurde erfüllt, wie gesagt wurde, durch den Propheten Jeremia zum Beispiel, der da spricht. In Rama hat man ein Geschrei gehört, Vieh weinen und Wehklagen, Rahel beweint die Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Ein Zitat aus Matthäus Kapitel 2, Vers 17. Aber es sind nicht nur die Prophezeiungen, die sich aufeinander beziehen. Das Neue Testament ist voll von Rückblicken auf Ereignisse und Geschehnisse der Männer und Frauen des Alten Testaments. Auf ihre Person, auf ihren Glauben, auf ihre Handlungsweise. Und dabei steht eine Gruppe ganz besonders im Fokus. Es ist Gottes auserwählte Volk, es ist das Volk Israel. Und um so einen Bezug, um das soll es heute gehen, hinweisend auf ein Geschehnis des Alten Testaments, konkret im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 10. Es geht um eine Warnung in fünffacher Ausführung. Wisst ihr, und wir lesen das gleich dann noch, aber ich möchte zuvor noch einige Dinge sagen. Wisst ihr, warum Warnungen nicht beliebt sind? Weil sie uns auf eine Gefahr aufmerksam machen, die wir meistens nicht hören wollen. Ja, nicht hören wollen. Weil der Mensch sich bevormundet fühlt, da greift jemand seinen Herrschaftsbereich an und sagt, was verändert werden sollte, weil ansonsten Konsequenzen drohen. Aber der Mensch will selber Chef sein. Und wer ihm das nicht zugesteht, der ist sein Feind. Tragischerweise werden Warnungen besonders dann ignoriert und verworfen, wenn sie am notwendigsten sind. Habt ihr schon mal die Erfahrung gemacht? Und am wichtigsten sind. Und es war damals so und es ist heute auch nicht anders. Jemand hat mal dieses kluge Zitat verfasst: Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt. Ich glaube, dem können wir zustimmen. Der autonome Mensch, der wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Dabei ist eine Warnung auszudrücken immer eine Überwindung. Jeder, der Vater ist, weiß es. Es ist eine Überwindung, dem anderen hinzugehen und ihm zu sagen, die Motivation, die ist rein. Es ist in der Regel immer Liebe, es ist Fürsorge, es ist das Wohlergehen des anderen, das einem am Herzen liegt. Und deshalb geht man zu dem anderen und will ihm Dinge ganz besonders ans Herz legen. Und deshalb ist auch die Bibel voll von Warnungen. Sie ist voll davon. Und es fängt in Kapitel 2 der Bibel an, da heißt es zum Beispiel 1. Mose 2, 17, an dem Tag, der davon ist, wirst du des Todes sterben. Fängt damit an und hört in Offenbarung 22, Vers 18, 19 auf: Ich bezeuge jedem, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen und beim Wegnehmen genauso. Also nur so ein kurz, und dazwischen ist alles eingefasst. Ja, natürlich, Gottes Wort hat zu allem was zu sagen, aber die Bibel ist voll von Warnungen. Und in dem Text, in dem wir heute lesen wollen, da gebraucht Gott den Apostel Paulus, um eine treffende, eine warnende Illustration aus der Vergangenheit anzubringen. Eine Illustration für Freiheitsmissbrauch, Übermut, aber auch Selbstüberschätzung. Ja, das sind Dinge, die uns in unserem verhältnismäßig wohlhabenden mitteleuropäischen Christentum genauso drohen, angelastet zu werden. Aber lesen wir mal. 1. Korinther, Kapitel 10. Die Verse 1 bis 13. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lässt, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch einen Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Gott setzt hier ein Ausrufezeichen. Er bringt wieder etwas in Erinnerung, das in der Gefahr stand, vergessen zu werden. Damals für die Korinther und auch nach Gottes weisen Plan für alle Gläubigen, die nach den Korinther leben werden, also auch für uns. Und er beginnt hier mit den Worten, ich will aber nicht, dass ihr außer Acht lässt. Das heißt, er sagt, ich möchte nicht, dass ihr Dinge ignoriert, die ich euch jetzt sage. Und diese Lektion wird eingeleitet, dass er den Bogen in die Vergangenheit schlägt. Und wenn wir aufmerksam gelesen haben, dann fällt uns auf, dass das Wort alle in den ersten vier Versen fünfmal vorkommt. Also hat es eine ganz besondere Bedeutung, weil er immer sagt, alle, ihr seid alle oder dieses Volk ist alle, sind alle unter der Wolke gewesen. Wir können es auch nachlesen, die Wolke war ein Mittel Gottes zur Führung. In 4. Mose 9 steht es von 16 bis 18. Dann alle durchs Meer hindurchgegangen. Wir kennen das eben auch das historische Ereignis, als das Meer auseinanderging und das Volk Israel trockenen Fußes hindurchgehen konnte. Dann heißt es, alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Auch hier können wir nachlesen, vielleicht lesen wir gerade diesen Vers, 4. Mose 9. Entschuldigung, das ist 2. Mose. 2. Mose, Kapitel 14 ist das. Vers 31. Da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte, und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Also wir sehen, wie es hier heißt, alle sind alle auf Mose getauft und in der Wolke und im Meer. Es bedeutet, dass sie die Führerschaft Mose auch anerkannt haben, sich mit ihm identifiziert haben und anerkannt haben, dass Gott ihn als Erlöser eingesetzt hat. Dann kommt nochmal ein alle dieselbe geistliche Speise gegessen haben und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Etwas schwierig zu verstehen, diesen Vers, aber wenn man dann ein bisschen tiefer gräbt, dann kommt man auch darauf, was da steht. Nämlich, das kann zum Beispiel bedeuten, dass eben das Manna, das Wüstenbrot, ja, das sie täglich bekamen, oder das Wasser aus dem Felsen ihnen aus übernatürlicher Weise geschenkt wurde. Und gleichzeitig war das auch ein Typus hin auf das wahre Brot des Lebens und auf die wahre Quelle des Lebens, auf den Herrn Jesus. Weil hier steht dann auch, der ihnen folgte. Gott will durch diese Verse zum Ausdruck bringen, dass sie alle am gleich guten Anteil hatten. Das ist mal Fakt. So, dann kommt dieses kleine, verhängnisvolle Wörtchen, aber, hatten wir ja vor kurzem mal, aber dieses kleine, verhängnisvolle Wörtchen, macht etwas Gravierendes deutlich. Aber an der Mehrzahl oder an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen im Verhältnis zu all denen, die alles mitbekommen haben. Ne, gelesen. Alle haben daran teilgehabt. Und warum? Das Volk Israel ist zwar mit ihren Leibern sind sie alle ausgezogen, aber mit ihrem Herzen sind ganz viele noch in Ägypten geblieben. Gibt es heute auch noch, dass Menschen rein optisch aus Ägypten ausziehen, aber dann, wie Lots Frau, immer noch diesen Schulterblick haben? Das Volk Israel, von ihm steht geschrieben, sie gierten nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Ja, es gibt es heute auch noch. Und auch hier ist das erste Mal, wo wir uns die Frage stellen sollten, gehören wir zu den vielen oder gehören wir zu den wenigen? Es ist tragisch, sie sind ausgezogen, um nie anzukommen. Sie hatten ihre Reise unter besten Bedingungen begonnen. Besten Bedingungen meine ich jetzt, weil Gott sie persönlich rausgeführt hat. Gott hat persönlich mit seiner starken Hand dieses Volk hinausbefördert aus diesem schwer bewaffneten Ägypten. Eigentlich, sie waren Sklaven, sie hatten gar keine Möglichkeit. Aber Gott hat sie, wir kennen die Geschichte, mit großer und starker Hand herausgeführt. Aber sie würden dieses Ziel nie erreichen. Um genau zu sein, nur zwei Personen. Die würden sowohl den Auszug als auch den Einzug wieder sehen und erleben. Diese zwei treuen Männer, der Herr sagt, sie hießen Josua und Kaleb, haben sich nicht mit der Menge mitreißen lassen. Als alle zehn Kundschafter, das heißt ein Großteil, Prozent vielleicht, könnte man sagen 80%, das ganze Volk aufgewiegelt hat und das ganze Volk auf diese 10 Leute gehört hat, sind diese zwei Männer dagestanden, haben Rückgrat bewiesen und haben gesagt, mit uns nicht, wir machen hier nicht mit. Gott kann alles tun und er kann uns auch diese Völker unterwerfen, auch die Riesen. Ja, und die anderen mussten dafür mit dem Leben bezahlen. Gott hat das sich nicht einfach gefallen lassen, sondern er hat gesagt, gut, 40 Jahre waren sie unterwegs, 40 Tage die Kundschafter und auch für jeden Tag ein Jahr in der Wüste. Und eure Leiber, die werden in der Wüste niedergestreckt werden. Und aufgrund ihrer eigenen Schuld, ihrer Widerspenstigkeit, ihres Trotzes, ihrer Unbeherrschtheit oder ihrer Sturheit, Gott nicht zu gehorchen, hat Gott hier ein sichtbares Zeichen für die Nachwelt gesetzt. Und deshalb heißt es in Vers 6 hier, diese Dinge sind uns zum Vorbild oder zum Typus, wie es wörtlich heißt, gesetzt. Oder das soll uns zum warnenden Beispiel dienen. Welches Beispiel meint ihr denn da? Und da wären wir dann beim ersten, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene, oder vom Verlangen nach dem Bösen beherrscht werden. Und damit wären wir beim ersten von diesen 5 Dingen, die Gott zutiefst missfallen und die auch Strafe zur Folge haben. Gefallen oder Verlangen an dem Bösen zu haben. Gierig etwas tun zu wollen, das Gott missfällt. Jetzt denkt der eine oder andere vielleicht, aber bitte, alles was recht ist, mir hat es nun wirklich nichts zu tun. Ich habe weder irgendwie Bedürfnis, gierig nach irgendwas zu sein und es liegt weit außerhalb von meinem Christenleben, aber vielleicht ist uns dieser Schachzug des Teufels einfach nur nicht bewusst, weil er in Watte gepackt ist. Und deshalb wollen wir jetzt mal zurückblicken. Wir wollen zurückblicken auf 4. Mose Kapitel 11. Da fängt es nämlich an, das ist genau diese 5, 6 Kapitel, die jetzt kommen, das ist der Bezug auf 1. Korinther Kapitel 10, wo er einfach sagt, jetzt schaut mal zurück. Genau das meine ich. Ich lese mal den Vers 4, weil er uns etwas ganz Besonderes deutlich macht. Das hergelaufene Gesindel oder Mischvolk, aber das in ihrer Mitte war, wurde sehr lüstern. Und auch die Kinder Israels fingen wieder an zu weinen und sie sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Und dann kommt die ganze Palette, die lesen wir jetzt nicht. Wird alles aufgezählt, na was sie gierig waren. Aber ihr wisst, was ich meine. Reichte es schon nicht, dass sie mit ihrer eigenen Unzufriedenheit geplagt waren? und fertig werden mussten, da wurde diese noch forciert durch das Mischvolk. Sie wurde angeheizt und dann kam sie so richtig in Fahrt, das Volk Israel. Und damit kommen wir zu einer sehr interessanten Tatsache in diesem Zusammenhang. Ausgangspunkt und Ursprung für ihr Begehren nach dem Bösen, in diesem Fall war das Böse eigentlich nichts anderes als Nahrungsmittel, die sie in Ägypten gegessen hatten. Also Ausgangspunkt war das Mischvolk in ihrer Mitte. Sie wurden angesteckt, weil sie dieses Mischvolk unter sich duldeten. Obwohl Gott ihnen klare Anweisungen gegeben hat, sich davon abzusondern und sich nicht mit ihnen eins zu machen. Und dieses Mischvolk wurde ihnen später sehr, sehr oft zum Verhängnis. Gott warnt sie von Anfang an. Und kaum waren sie aus Ägypten ausgezogen, ihr kennt vielleicht diesen Gong, kaum ist man in der Luft beim Fliegen, dann macht's Bing und dann kommen diese Informationen. Und genauso kaum sind sie aus dem Land Israel, macht's Bing und Gott gibt ihnen eine Anweisung. Die lesen wir jetzt mal kurz aus 2. Mose Kapitel 34. Vers 11. Beachte genau, was ich dir heute gebiete. Siehe, ich will vor dir her die Amoriter und die Kanaaniter vertreiben, sowie die Hittiter und die Perisiter und die Heviter und die Jebusiter. Hüte dich davor, einen Bund zu schließen mit den Einwohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte, sondern ihr sollt ihre Altäre umstürzen und ihre Gedenksteine zerbrechen, ihre Aschera-Bilder ausrotten. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist ein eifersüchtiger Gott, dass du nicht etwa einen Bund schließt mit den Einwohnern des Landes und sie, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, dich einladen und dann sagen, und du dann von ihren Opfern isst und deinen Söhnen und ihren Töchtern zu Frauen nimmst und ihre Töchter dann ihren Göttern nachhuren und deine Söhne verführen, dass sie auch ihren Göttern nachhuren. Das sagt er ihnen ziemlich am Anfang. Und sie werden euch einladen. Warum sollten sie sich nicht mit diesem Volk einlassen? Waren sie etwas Besseres? Tatsächlich waren sie Gottes Volk, Gottes auserwähltes Volk. Sie waren etwas Besonderes. Sie waren sein Eigentum. Aber das war noch nicht alles. Weil Gott eben alles weiß und weil ihm auch bekannt ist, dass die anderen Völker ihn oder ihr Volk infiltrieren würden, ihr Gottesbild aushöhlen, ihre Herzen und Sinne abtrünnig machen. Und damit würden sie zum Fallstrick werden. Deshalb kommen hier auch diese aufdringlichen und eindringlichen und aufmunternden Worte. Und erst in Nehemia lesen wir zum ersten Mal, Nehemia 13 lesen wir Vers 3, als sie nun das Gesetz hörten, sonderten sie das Mischvolk von Israel ab. Das war das erste Mal. Ansonsten, die hatten sich so damit eingelassen und es war wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Was hat das mit uns heute zu tun? Es gibt sehr viele Parallelen. Wir sind ebenfalls Gottes auserwählte Volk. Wir sind auch ausgezogen. Jeder, der zum Herrn gekommen ist, in Reue und Buße, der ist ausgezogen aus dem sündigen Ägypten. Und Gott möchte genauso wenig, dass wir uns in irgendeiner Weise vermischen. Und ohne zu übertreiben, kann man heute behaupten, mehr denn je zuvor stehen Menschen, auch Christen, unter der großen Gefahr, verschiedene Meinungen, auch Weltanschauungen oder Ansichten zu geraten. Und es sprudelt, wir müssen zugeben, es sprudelt förmlich alles davon, egal zu welchem Thema, zu welcher Angelegenheit, zu welcher Frage, zu welchem Problem. Die Leute ziehen sich alles aus dem Netz. Sie kaufen sich Bücher, sie suchen Informationen und mal ganz ehrlich, egal wo wir sind, wir werden mit Informationen zugeworfen, zugeschmissen. Und jeder meint, er hat die Weisheit mit Löffeln gegessen. Und diese maßlosen Infos, sie werden so verkauft, als würden sie tatsächlich jedes Einzelne von ihnen der Wahrheit. Jeder sagt, Mensch, hör mir zu, ich kenne die Wahrheit, ich weiß, was Sache ist. Und dann geht man auf eine andere Seite und die behaupten genau das Gegenteil. Alex hat es vorhin das Beispiel mit der Flasche gehabt. Wenn man Rezensionen liest, dann weiß man nachher weniger wie vorher, weil jeder behauptet was anderes oftmals. Es gibt unzählig viele Stimmen, und die uns zurufen. Und wir müssen zugeben, die Stimmen, sie sind teilweise aggressiv, teilweise sind sie laut. Manche sind auch sehr sanft. Manche scheinen neutral zu sein. Bis man dann merkt, dass sie doch nicht ganz so neutral sind und dass diese Personen doch Werbung in eigener Sache machen. Und jeder meint, er könnte das Weltgeschehen dann erklären und vielleicht noch deuten und interpretieren. Und die Macht der Finsternis, sie möchte auf uns Einfluss ausüben, ganz einfach, damit unser geistliches Leben zerstört ist. Das ist heute das Mischvolk, was unter uns ist. Sie möchte uns zum Erliegen bringen. Und wenn wir ganz nüchtern die Sache rangehen, dann müssen wir zugeben, dass der multimediale Einfluss, der heute, mal sagen, seit 25 Jahren unter uns herrscht, die Gesellschaft und uns Christen mit verändert hat. Wir sind überschwemmt worden und wir sind verseucht worden. Und wenn ich mich manchmal reflektiere, wenn ich Personen reflektiere, die ich kenne, ihre Haltungen und Einstellungen, die sie vor Jahren hatten und so heute haben, muss ich sagen, woher kommt es? Ist man reifer geworden? Was ihr hier seht, ist ein Fluss. Und ich möchte eine kurze Darstellung machen. Es ist hier der Amazonas, aber ich möchte vielleicht auf die Donau eingehen. Aber das gleiche Bild verkörpert es, was ich sagen möchte. In Ulm münden mindestens zwei Flüsse in die Donau, nämlich die Iller und die Blau. Im Grunde genommen ein großer Einfluss und ein kleiner Einfluss, die in diesen Hauptstrom münden, wie hier den Amazonas sieht man. Und das, also die ganz kleinen Einflüsse sieht man natürlich nicht in dem Amazonas, da sieht man nur die großen Flüsse, die in den noch größeren münden. Aber bei uns in Ulm sind es zwei Flüsse. Und was tun diese zwei Flüsse? Sie verändern die Wasserqualität des Hauptstroms. Entscheidend. Entweder sie verbessern die Qualität oder sie verschlechtern die Qualität dieses Stroms. Und im weiteren Verlauf des Flusses, wie hier auch sichtbar wird, kommt immer mehr Wasser in den Fluss hinein. Und jedes Mal passiert dasselbe Phänomen. Es wiederholt sich, dass jeder Einfluss in diesen großen Hauptstrom etwas verändert, nämlich die Wasserqualität. Kommt darauf an, wie groß dieser Strom ist, der hinein in diesen noch größeren Strom mündet. Unser Leben ist wie ein Fluss. Im Laufe unseres Lebens begegnen wir vielen Menschen, werden vielen Einflüssen ausgesetzt. Und es wird ganz vieles in unser Leben geschwemmt, Gutes, Schlechtes. Und es liegt an uns, diese Einflüsse zuzulassen oder nicht. Manchen Einflüssen können wir uns nicht entziehen. Sagen wir mal Schule. Oder wenn wir an der Arbeitsstelle sind und das sind gewisse Dinge. Natürlich haben wir die Möglichkeit, irgendwann, wenn es zu viel wird, auch zu kündigen, vielleicht woanders anzufangen. Aber vielen Einflüssen können wir uns tatsächlich nicht entziehen, weil sie plötzlich da sind und wir sind auch da. Aber es gibt eine ganze Menge Einflüsse, derer wir uns entziehen können. Oftmals in unserer Freizeit. Aber wir wollen uns dessen nicht entziehen. Wir haben immer die Wahl, Dinge zuzulassen oder uns davor zu verschließen. Gott ist aber heilig. Und wenn wir behaupten, seine Kinder zu sein, dann sind wir auch Heilige. Dann können wir uns nicht diesen unheiligen Dingen hingeben. Und es scheint so, als ob der Satan mit dieser, ich nenne es mal, sanften digitalen Revolution, es ist tatsächlich eine Revolution, und der damit zerstörenden, auch das, denke ich, trifft ganz zu, Invasion, wenn man das mal so sagt, Invasion, dass der Satan den Nerv der Menschen getroffen hat. Und um seine Sinne und seine Gedanken zu fesseln, nämlich das Gottesbild wird, wie damals, beim Mischvolk ausgehöhlt, bis nichts mehr davon übrig bleibt. Die Hülle eines höheren Wesens ist vielleicht schon noch da, der aber sowieso nichts ändern kann, der an uns Menschen nicht mehr interessiert ist, der Liebe Gott halt, den sich die Alten und die Schwachen und die Kranken ausgedacht haben, damit sie sich an etwas festhalten können. Oder im Gegenzug, Gott als Ungeheuer, der Rachesüchtige, der unnahbare Tyrann, der unbarmherzige Gewaltherrscher. Die Menschen versuchen immer, das Bild Gottes zu entzweien, zu verzerren und Gott nicht als den darzustellen, wer er tatsächlich ist. Genauso wird unser Menschenbild infiltriert. Vom Geschöpf Gottes, das in der Verantwortung zu ihm steht, ist ein triebgesteuerter, aufrecht oder senkrecht gehender Affe geworden, der nur noch von den Gesetzen und deren Strafe abgehalten wird, gewisse Dinge zu tun oder zu lassen. Und ich habe mir oftmals die Frage gestellt, was würde heute passieren, würde man die Gesetze abschaffen? Dann würde der wahre Mensch zum Vorschein treten. Es würde innerhalb kürzester Zeit ein riesen Chaos ausbrechen. Die Gesetze schützen uns, weil sie mit Strafe behaftet sind. Aber der Mensch hat sich nicht geändert. Wenn ihr in die Geschichte zurückschaut, der Mensch ist zu allem fähig und das wird er auch immer bleiben. Was heute uns durch ganz verschiedene Dinge beigebracht wird, die wir konsumieren, ist eben ein verzerrtes Gottesbild, ein verzerrtes Menschenbild, ein verzerrtes Weltbild. All diese Dinge, die tragen dazu bei, dass wir Gott nicht mehr als den sehen, der er ist. Und es wird ganz massiv vorangetrieben in einer global lebenden Welt, mit einer sehr hohen Geschwindigkeit, würde ich sagen. Werden die Menschen dazu geführt und gebracht, sich von Gott abzuwenden, ihm gegenüber gleichgültig zu sein und auch ganz besonders unter Christen. Vielleicht habt ihr das so, bekommt ihr das vielleicht auch gar nicht so bei uns in der Gemeinde mit, aber wenn ihr ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und es gibt Geschwister auch bei uns, die das bestätigen könnten, was in kürzester Zeit alles passiert in Gemeinden. Gemeinden und Missionswerke verändern sich sehr schnell. Und das, wofür Geschwister früher gekämpft haben, zum Beispiel für die Reinhaltung der Lehre oder für das richtige Verständnis von Schöpfer und Geschöpf, das kann innerhalb weniger Wochen über den Haufen geworfen werden, lächerlich gemacht und im hohen Bogen dann aus der Gemeinde herauskatapultiert werden. Und es schlummert bei vielen unter der Oberfläche. Manche warten auf die passende Gelegenheit, um sich dann eben zu profilieren, um das zutage treten zu lassen, was schon lange da ist, was sie aber immer unter der Oberfläche gehalten haben. Gott möge uns davor bewahren, uns gnädig sein. Das alles hat eben seinen hauptsächlichen Ursprung in der Vermischung von Gut und Schlecht, von Richtig und Falsch. Und mir sind in der letzten Zeit einige Dinge in die Hände gekommen oder gefallen, in denen göttliche Wahrheit und menschliche Philosophie, also menschliche Weisheit, dermaßen vermischt waren, dass ich die Dinge wirklich dreimal angeschaut habe und durchgelesen habe. Ich musste sie langsam lesen, dass ich sie auseinanderhalten konnte und filtern konnte. Das Gleiche passiert heute, und da seid mir nicht böse, wenn ich das so sage, mal ganz direkt in Videos, in Filmen mit unterschiedlichen Sequenzen, die unterschiedliche Sequenzen dermaßen schnell an uns vorübergleiten lassen, ohne sie sortieren zu können. Wenn ich ein Buch lese, kann ich sortieren. Bei einem Film kann ich nicht sortieren. Und so können diese Einflüsse unbemerkt Einfluss auf uns gewinnen oder Einfluss auf uns nehmen. Vermischung gab es schon immer, sind wir ganz ehrlich. Damals, im Mittelalter, heute. Aber mit der Intensität oder mit dem Ausmaß, mit dem es heute vorangetrieben wird, so subtil, so heimtückisch, so hinterlistig und oftmals mit Humor garniert und präsentiert. Ich bin mir sicher, dass diese Möglichkeiten, also wenn wir in unsere Geschichte zurückblicken, dann gab es diese Möglichkeiten noch gar nie. Und es wird immer noch eine Steigerung geben. Denke ich an den Röhrenfernseher vor 20 Jahren und dann heute, wie das sich entwickelt hat. Diese Eindrücke werden stärker. Sie werden immer noch stärker. Auch in Zukunft. Geschwister, lasst uns mit großer Vorsicht darauf achten, was wir konsumieren. Ich las mal ein Buch, in dem es um Gesundheit ging. Und der Titel war sehr bezeichnend. Da hieß es, unsere Nahrung, unser Schicksal. Im Geistlichen trifft es, würde ich sagen, noch mehr zu als im Körperlichen. Gott hat uns nicht von ungefähr in 1. Korinther Kapitel 10 eine Umleitung zu 4. Mose 11 bis 17 aufgetragen. Er sagt, schau zurück. Er sagt, ich will nicht, dass ihr außer Acht lässt. Wir sollten das studieren, jeder persönlich. Im Neuen Testament wird der Sauerteig zur Illustration herbeigezogen, um zu zeigen, dass ein bisschen Teig oder ein bisschen Sauerteig innerhalb kürzester Zeit den ganzen Teig durchsäuert. Es entsteht eine Kettenreaktion. Wir können da in Galater nachlesen, 1. Korinther. Und ich kann euch heute die Reaktion mit dem Sauerteig nicht zeigen. Ich möchte sie aber vielleicht mit was anderem illustrieren. Ein Glas Wasser und ich tue jetzt hier mal mehrere Tropfen Tinte rein. Oh, ich glaube, ich brauche noch ein Tempo. Ich vermische das Ganze. Es waren 2 Tropfen Tinte. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt die Tropfen hier abgezählt hätte, vielleicht sind es 800, vielleicht sind es auch 2000 Tropfen, die jetzt da Wasser drin wären. Aber 2 Tropfen Tinte machen das Glas blau. Ich möchte damit etwas zeigen, dass ein bisschen Vermischung große Auswirkungen hat. Danke. Es gibt Dinge, die haben Langzeitfolgen. Und Langzeitfolgen sind manchmal sehr schwer zu durchschauen und im ersten Augenblick haben sie überhaupt, sie zeigen nichts. Sie sind einfach da, wir tun Dinge, weil alle sie tun. Und es passiert nichts. Und man tut sie weiter. Und nichts tritt zutage. Aber irgendwann kommt es dann zum Ausbruch. Es kann zum Beispiel eine Krankheit sein. Und dann ist es Gejammer groß. Dann sagt man, ja, was ist jetzt mit mir passiert? Ich bin krank geworden. Ja, du hast ja die ganze Zeit darauf hingearbeitet. Die Langzeitfolgen waren dir gar nicht bewusst, wenn wir jetzt bei der Gesundheit bleiben zum Beispiel. Und dann sind aber schon bleibende Schäden entstanden. Wisst ihr, Gott möchte uns vor Langzeitfolgen bewahren. Gott möchte, dass wir, wenn wir seinem Wort gehorsam sind, dass wir viele dieser Dinge umgehen. Er hat uns ja lieb. Deshalb warnt er uns. Deshalb will er auch, dass wir diese Dinge ernst nehmen. Wieso denkt der Mensch erst dann um, wenn er in der Sackgasse ist? Gott sagt, wenn ihr euch erst einmal darauf eingelassen habt, dann gibt es keinen Trennen. Sie werden euch in ihren Bann ziehen. Und ihr werdet das tun müssen, was sie tun. Ihr werdet das anbeten, was sie anbeten. Und ihr werdet nach dem in meinen Augen Böse gierig sein, nach ihm verlangen und nicht einmal merken, weil ihr das in eurer Mitte duldet, was ich nicht dulde. Das können wir genauso eins zu eins hier aus verschiedenen Bibelstellen. Ich habe jetzt nur hier 2. Mose zitiert. Es wird in 4. Mose wiederholt, in 5. Mose und so weiter. Ja, wenn wir jetzt weitergehen, es war jetzt so der Hauptbrocken, weil viele andere Dinge haben oder werden von da abgeleitet. Hier geht es dann weiter in Vers 7. Da steht dann, werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen, zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Es hat keine 40 Tage gebraucht, bis die Israeliten von dem lebendigen Gott abgefallen sind und sich einen sichtbaren Götzen gemacht haben. Ich lese die Bibelstelle jetzt nicht, aber es steht in 2. Mose 32. Auf jeden Fall, Mose war 40 Tage, noch keine 40 Tage weg, sagen die zu Aaron, mach uns einen Gott. Da macht er ihnen einen Gott. Und dann wisst ihr, was sie dann sagen? Dann sagen sie, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Man muss sich das vorstellen. Israel, das ist dein Gott. Und bezüglich all dieser Dinge, Wunder, die er getan hat, die der Lebendige getan hat, schreiben sie diesem toten Götzen zu. Sie sind schnell abgewichen. Was ist ein Götze? Hat von uns jemand irgendein gegossenes, gehauenes, geschnitztes Bild daheim, das wir anbeten? Natürlich nicht. Oder vielleicht doch? Was sind die Merkmale des Götzen? Was sind die Merkmale des Götzendienstes? Und da möchte ich, dass wir uns mal so kurz auf den Prüfstand, auf den TÜV-Prüfstand stellen. Ich lese ein paar Sachen vor und jeder von uns denkt über sein Leben nach. Ein Götze zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Und Götzendiener geben ihm, diesem Götzen, die ungeteilte Aufmerksamkeit gerne. Ein Götze wird verehrt und bekommt einen Ehrenplatz im Haus. Man erweist ihm gerne diese Wertschätzung. Die Kräfte der Finsternis üben durch den Götzen Macht und Einfluss aus und Götzendiener werden zunehmend mehr in dessen Bann gezogen. Sie glauben wirklich, dass dieser Götze ihnen helfen oder sie befriedigen kann. Götzendiener haben die Angewohnheit und das Bedürfnis, viel Zeit mit ihrem Gott, mit ihrem Götzen, zu verbringen. Sie dienen ihm mit ungeteiltem Herzen und achten konsequent auf dessen Anweisungen. Götzen wird immer geopfert. Vor allem Zeit, Lebenszeit. Das wertvollste Gut, das ein Mensch hat, ist Lebenszeit. Und Götzendienst ist alles, was an die Stelle Gottes tritt. Und im Umkehrschluss tritt alles und alles, was an die Stelle Gottes tritt, wird zum Götzendienst. Die Frage, die wir uns, die ich mir persönlich auch in der Vorbereitung gestellt habe, wem teilen wir uns mit oder was teilen wir alles anderen mit? Ihr kennt den Button Like. Aber was teilen wir unserem Gott mit? Teilen wir ihm mit, dass wir ihn schätzen, dass wir ihn lieben, dass wir ihn bewundern, dass wir Dinge entdeckt haben in seinem Wort oder dass wir uns an Dingen erfreuen, die wir sehen, die wir in seinem Wort gesehen haben? Der Mensch hat sich selber ins Zentrum gerückt und er hat sich selber auf den Thron Gottes gesetzt. Und er macht sich selbst zum Maßstab aller Dinge. Er nimmt sich so wichtig und manchmal, wenn ich dann irgendwo, ich komme nicht oft vor, aber wenn ich dann mal irgendwo in der Stadt bin, durch die Gassen laufe, ich sehe tausende Leute und ich setze mich dann dahin und schaue mir die Leute an und denke, jeder hat sein Leben und jeder ist der Held in seinem Leben. Er will sich profilieren, er hat einen Aktionsradius mit Menschen, mit denen er Umgang hat und er denkt, er ist sowas Besonderes und jeder hält sich für etwas ganz Tolles. Aber jeder, der Mensch hat sich zu Gott gemacht. Und doch ist das menschliche Dasein so unbedeutend, so klein, so unwichtig. Es macht nur dann einen Sinn, wenn Gott in uns lebt, dass wir für den lebendigen Schöpfer, für den Herrn der Herren leben, dass er in uns Gestalt gewinnt. Dann macht Sinn. Gottes Aufmerksamkeit erregen wir nicht dadurch, dass wir asketisch leben. Und genauso wenig ziehen wir sein Wohlwollen auf uns, wenn wir unseren Körper bis zur Erregung von Begierden pflegen, wie uns das oftmals vermittelt wird. Gott will unsere Zuneigung, unsere Liebe. Wie können wir ihm das am besten zeigen? Hat jemand eine Idee? Bitte? Genau, im Gehorsam. Im Gehorsam gegenüber, ihm über. Im Tun seines Willens, das wird uns bei ihm Gunst einbringen. Und damit können wir ihn dann auch erfreuen, wenn wir seinen Willen tun. Dinge wie Geld, Gesundheit, Sorgen, Karriere, das können auch Hund oder Katz sein, ja, die uns ganz groß werden, sind Lügengebilde, die uns nicht helfen können. Wenn der Höchste einen Strich durch unsere Rechnung macht, dann kann uns kein Titel mehr helfen. Dann kann uns auch kein Besitz mehr helfen. Auch keine Sorgen, die wir uns machen. Diese Götzen sind tot. Wisst ihr warum? Weil sie nie gelebt haben. Sie können uns einfach nicht helfen. Und ein Götze kann wirklich alles sein. Von einer Briefmarkensammlung bis zu dem für uns so geschätzten Smartphone. Alles, wirklich alles kann ein Götze werden. Und Gott ist eifersüchtig auf Götzen. Vers 8, lasst uns auch nicht Unzucht treiben. Außereheliche Sexualität war schon immer ein Zeichen des Verfalls. Wenn man die Geschichte anschaut, verschiedene Völker, ihre Hemmungslosigkeit, dann stellen wir fest, dass es immer dann bergab ging, wenn Menschen in dermaßen große Unmoral fielen, dass alles ja, Sodomiter waren. Gott hasst es, wenn Menschen, die nach seinem Bilde gemacht worden sind, sich unverbindlich wie Tiere den Trieben hingeben. Und er hat dieses schöne Geschenk der Sexualität geschaffen, er hat es in die Ehe gelegt. Und wenn wir es ignorieren, wenn Menschen Gottes vor allem, die sich zu Gott bekennen, das ignorieren, dann gnade ihnen. Das ist tragisch. Das ist etwas, wo Gott hasst. Das ist etwas, wo Gott als Gräuel empfindet und wo er auch hart bestrafen wird. Wir lesen zum Beispiel in 4. Mose 25, diese Bibelstelle möchte ich mit euch lesen. Es war Bileam, und da wären wir wieder bei der Vermischung, der einen ganz tollen Tipp gegeben hat, dem Balak. 4. Mose 25, 1-3. Und er tat nichts anderes, als ihm das zu sagen, dass sie sich vermischten in bezüglich der Sexualität. Und das Ergebnis war natürlich Kinder. 4. Mose 25, 1-3. Und Israel ließ sich in Sittim nieder, und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein, und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Und Israel begab sich unter das Joch des Baal-Beor, das ist ein Götze, der Herr der Öffnung. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Und so weiter und so fort. Sich mit ihnen zu verbinden und sie somit zu schwächen. Das ist nochmal ein raffinierter Trick, oder? Sie wussten ja gar nicht, wie sie dieses Volk in ihren Griff bekommen sollen. Und dann sagt der Bileam, ich kann nicht anders, aber ich gebe euch einen Tipp. Schickt eure schönen Töchter darunter. Die werden den Rest erledigen. Sie werden euch schwächen und sie werden euch unterwandern. Raffiniert und natürlich wirksam. Man wird doch nicht das Schöne, das Attraktive, das auch noch bereitwillig ist, hergeben, oder? Oder zulassen, dass ihm etwas angetan wird. Und somit waren sie Gefangene ihrer Liebhaberinnen. Und damit auch deren Volk. Vermischung führt zu Verführung. Und das war zu allen Zeiten so, das war an allen Orten so. Und es wird auch immer so bleiben. Das ist Fakt. Damals waren es hauptsächlich die Augen, die sie verführten. Vielleicht die Frage, hat sich daran was geändert? Nicht wirklich. Nein. Vers 9. Lasst uns auch nicht Christus versuchen. Auch hier möchte ich kurz mit euch 4. Mose lesen. 4. Mose 21. Von 4-9. Da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Wege, und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser, und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Da sandte der Herr Seraphschlangen unter das Volk um, die bissen das Volk, sodass viele in Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben und so weiter. Bitte den Herrn. Aber das soll uns mal hier reichen. Wisst ihr, was hier passiert? Das Volk sündigt und Gott nimmt es persönlich. Gott nimmt es persönlich. Sie haben nicht gegen dich, sondern sie haben gegen mich. Wir sehen hier, dass der Herr hier vor Zorn entbrannte, als sie das gegen Mose und gegen ihn geredet haben. Er gab ihnen das Manna und sie sagten, unsere Seele hat Ekel vor dieser elenden Speise. Uns ekelt davor. Sie waren dessen, was Gott ihnen gab, überdrüssig. Sie schätzten es nicht mehr. Kennt ihr das Phänomen? Man hat sich an Dinge gewöhnt und schätzt es nicht mehr und ist nicht mehr dankbar. Und dann kommt immer wieder die gleiche Leier. Wären wir doch nur. Warum nur Gott hast du so einen großen Fehler gemacht? Das ist Verachtung. Das ist Unglaube. Das ist Misstrauen. Und dabei macht Gott es absichtlich. Wir lesen zum Beispiel in 2. Mose 16, Vers 4. Also Gott hat es nicht nur zugelassen, sondern er hat es ganz bewusst getan. 2. Mose 16. Vielleicht gibt uns das mal Aufschluss über unser Leben. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das war da, wo es das Manna gab. Und dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es brauchte, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht. Damit ich es prüfe. Also es war von Gott inszeniert. Er wollte das so. Er wollte sie prüfen. Das Gleiche war beim Horeb, als sie nach Wasser schrien. Hatte Gott sie in die Wüste hinausgeführt, um sie dort verdursten zu lassen? Mit starkem Arm das Meer auseinandergehalten, sie durch die Plagen herausgeführt und dann in der Wüste verdursten lassen? Hätte Gott es getan? Natürlich nicht. Aber sie gingen davon aus. Wie ist es bei uns? Gott hat so viele Dinge an uns getan. Wie ist es dann bei uns? Kaum kommen Schwierigkeiten und ich bin sehr dankbar dafür, dass Alex es vorhin so erklärt hat. Dann wollen wir es wegbeten. Anstatt zu sagen, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben. Ich will es annehmen. Natürlich können wir zu Mitteln greifen, die uns helfen, etwas zu beseitigen. Gott hat uns auch Möglichkeiten gegeben. Aber die Dinge herauszufordern und bis zur Vergasung zu betreiben, damit wir in irgendeiner Weise vielleicht 1-2 Jahre länger leben, wenn es um den Tod geht, es ist kein Gottvertrauen. Und an der Stelle war auch kein Gottvertrauen. Sie hatten gemurrt und sie hatten Gott versucht. Sie forderten Gott damit heraus. Und auch wenn wir im Zeitalter der Gnade leben, in unserem Zeitalter, und Gott nicht sofort reagiert wie damals und uns dafür bestraft, dann können wir heute Gott genauso herausfordern. Wir können ihn genauso verachten, wenn wir nämlich nicht geduldig auf ihn warten, sondern unbeherrscht sind und Gott oder Menschen Vorwürfe machen. Wie konntest du das in meinem Leben zulassen? Herr, warum? Warum ich? Das ist Sünde. Wisst ihr warum? Weil wir die augenblickliche Situation nicht ertragen können. Deshalb kommt es zu solchen Worten. Kein Gottvertrauen zu haben, ist das gleiche wie Gott herauszufordern. Das sollte uns auch heute bewusst sein. Und Vers 10, jetzt kommen wir langsam zum Ende, murrt auch nicht. 4. Mose 14. Das Murren war ein ganz großes Problem. Auch das hat sich durch die Geschichte durchgezogen. Unzufriedenheit. 4. Mose 14, Vers 36, 37. Auch das beleidigt Gott. Die Männer aber, die Mose gesandt hatte, das Land zu erkunden und die wiedergekommen waren und die ganze Gemeinde zu sich brachten, dazu brachten, gegen ihn zu murren, indem sie das Land in Verruf brachten. Diese Männer, die das Land in Verruf gebracht haben, starben an einer Plage vor dem Herrn. Also hat Gott gar nicht lang gefackelt. Murren ist Unzufriedenheit. Und wenn wir unzufrieden sind, dann sagen wir nichts anderes als: Gott, du kannst für mich nicht sorgen. Es ist nicht anmaßend. Es ist Sünde gegen Gott und es beleidigt Gott. Und darüber muss Buße getan werden. Sie muss bekannt und ausgesprochen werden, sonst bringen wir Unglück über uns. Es ist so interessant zu beobachten. Wenn ich das so immer lese, Unzufriedenheit, wenn sie etwas nicht hatten, und dann Gier, wenn es im Überfluss da war. Ist es heute anders? Wenn sich Möglichkeiten bieten, dann wird der Mensch gierig. Und dabei steht auch so ein wunderbarer Vers, der wird im Neuen Testament wiederholt. Diejenigen, die viel sammelten, hatten keinen Überfluss und die wenig sammelten, die hatten keinen Mangel. Wenn wir das beachten würden, das würde uns sehr helfen. Die viel sammelten, hatten keinen Überfluss und die wenig sammelten, hatten keinen Mangel. Da würde dann Unzufriedenheit, aber auch Gier einfach abfallen. Wie sind wir Menschen doch so kurzsichtig und rechnen so selten mit dem Allmächtigen, mit seinen Möglichkeiten, in unser Leben einzugreifen? Wir sollten öfters mal eine Biografie lesen. Das würde uns gut tun. Es würde uns total ermutigen, aufbauen. Es würde uns zeigen, wie Gott an Menschen in der Vergangenheit handelt, noch gar nicht so lange her. Es ist total schön zu sehen, wie Gott das Unmögliche möglich macht. Alle diese Ereignisse, und jetzt sind wir bei Vers 11, die sollen uns ein abschreckendes Beispiel sein, sie mögen uns zur Warnung dienen. Dass wir sie nicht in den Wind schlagen und diejenigen, die sie aussprechen, um sie einen großen Bogen machen. Sie sind nämlich nicht so beliebt. 1. Thessalonicher 5, 12 bis 13 heißt: Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten, die euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Und es gilt auch sowohl in der Gemeinde als auch in der Familie. Wie oft ist es als Kind unangenehm, zurechtgewiesen zu werden? Ja, es zieht sich durch als Arbeitnehmer, es ist unangenehm. Aber werfen wir diese Dinge nicht über Bord. Nehmen wir sie ernst, auch wenn sie uns im Augenblick wehtun. Denken wir drüber nach. Sortieren wir die Gefühle des anderen vielleicht raus und ändern wir was in unserem Leben. Vers 12 steht, ich lese es mal vor, dass ich jetzt nicht falsch sage. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Selbstsicherheit geht mit Leichtsinn und mit Faulheit und Torheit spazieren. Sie sind gute Freunde. Sie kennen sich gut und sind oft miteinander anzutreffen. Sie ermutigen einander sogar. Selbstsicherheit mit Leichtsinn und Torheit. Hier steht darum, wer meint, er stehe, also Selbstsicherheit, Stolz, Übermut, der sehe zu, dass er nicht falle. Da möchte ich noch eine Bibelstelle aus Hebräer lesen, bevor wir dann zum letzten Vers kommen, Hebräer 3, Vers 12. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff steht, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung. Denn einige lehnten sich auf, als sie es hörten. Aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren. Über wen war er über 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben? Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemandem von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zu Eingang in seine Ruhe noch besteht. Das ist Gottes Wort und es ergänzt sich. Und es spricht für sich. Und da will ich jetzt nichts mehr dazu sagen, zu diesem. Bevor ich noch den letzten Vers kurz in Angriff nehme, möchte ich vielleicht noch auf das bekannteste und skandalöste Spektakel der Neuzeit hinweisen, der Untergang der Titanic. Selbstsicherheit und Leichtsinn waren oder brachten dieses Schiff innerhalb kürzester Zeit zum Sinken. Dieser stolze Kapitän meinte, ihm kann nichts und seinem Schiff kann nichts passieren. Selbstsicherheit war noch nie ein guter Ratgeber, noch gar nie. Und Gott warnt uns davor und wir sollten diese Warnung ernst nehmen. Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchen betroffen, Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Vers 13. Er schwächt die Worte vorher, die vorher gesagt wurden, nicht ab, aber er tröstet und ermutigt. Und er sagt, wenn Gott Prüfungen aktiv in deinem Leben zulässt, dann gibt er dir die Möglichkeit, diese Prüfungen zu bestehen. Wir hatten es vorhin auch gelesen, Bewährung ist was ganz Wichtiges. Wir müssen ja zubereitet werden. Es ist ein Trostvers, weil er kundtut, dass Gott uns nicht mehr aufbürdet, als dass wir tragen können. Da können wir einfach vertrauensvoll uns in seine Hände hineinlegen, sagen, Herr, wenn du das für mein Leben als gut erachtest, dann sei es so, genau so, wie du das dir gedacht hast. Es ist leichter gesagt als getan, aber es geht. Versucht's und ihr werdet sehen, wenn Frieden über euer Herz kommt, dann müsst ihr nicht mehr verkrampft Dinge tun, sondern ihr könnt euch einfach in die Hände Gottes fallen lassen. Er ist treu, steht hier geschrieben. Und er gibt uns die Kraft, er gibt uns diese Möglichkeit, diese Anfechtung zu bestehen. Gott möge uns diesen Bibeltext vor Augen halten. Und wenn jemand Zeit daheim hat, dann kann er mal so ein Glas nehmen, sich daneben setzen und voll tropfen lassen. Und währenddessen über die Worte nachdenken, die in 1. Korinther Kapitel 10 stehen. Und über die Vermischung, die damit zu tun hat. Dass es oft ausschlaggebend ist. Gott segne uns alle im Nachdenken über sein Wort. Amen.